Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
In Strafprozessen gehören digitale Beweise wie E-Mails oder Chatverläufe zum Alltag. Aber die Rechtsnormen, die für diese Beweise gelten, die stammen teilweise aus dem Jahr 1877. Und das führt zu Problemen. Gleich mehr aus der Welt der Internetgerichtsbarkeit. Kann die gezielte Infektion von Gesunden mit dem neuartigen Coronavirus die Entwicklung von Covid-19-Impfstoffen verkürzen? Dazu danach ein Gespräch. Und wir stellen eine Studie über die Trends bei der Ausbreitung von invasiven Arten weltweit vor. Am Mikrofon der Sendung Uli Blumenthal. Gestern hat das Bundeskriminalamt auf einer Pressekonferenz Zahlen zur Cybertram-Kriminalität vorgelegt. Und die Bilanz ist wenig überraschend. Es werden immer mehr. Die zweite Veranstaltung, über die Piotr Heller gleich berichtet, hatte indirekt damit zu tun. Beim Erlanger Cybercrime-Tag diskutierten Rechtsexperten, wie Gerichte und Ermittler mit digitalen Spuren umgehen sollen oder umgehen können. Ein Thema, das immer drängender wird, aber nicht wirklich geklärt ist.
Gestern stellte das Bundeskriminalamt neueste Zahlen zur Cyberkriminalität vor. Und da scheint 2019 einiges los gewesen zu sein. Über 100.000 Fälle von Cybercrime, ein Plus von 15% gegenüber dem Vorjahr. Außerdem gab es knapp 300.000 Fälle, bei denen das Internet das Tatmittel war, ein Anstieg von 8%. Diese Fälle hinterlassen digitale Spuren, mit denen sich Ermittler und Gerichte auseinandersetzen müssen. Aber es sind nicht allein diese Fälle.
Auch bei sonstigen Kriminalitätsformen gewinnen digitale Spuren an Bedeutung. So führt die massenhafte Verbreitung von Smartphones dazu, dass mit diesen Geräten bewusst oder unbewusst von Tätern, Verletzten und unbeteiligten Dritten erzeugte Daten, zum Beispiel Bewegungsprofile, Fotos und Videos, wertvolle Anhaltspunkte liefern können für die Strafverfolgung. Mehr und mehr Kriminalitätsformen sind mit digitalen Spuren verbunden.
Das sagte Dominik Brodowski ebenfalls gestern. Denn parallel zur Vorstellung des BKA-Berichts fand auch der sogenannte Erlanger Cybercrime-Tag statt. Es ging um IT-Forensik im Strafprozessrecht, also um die Frage, wie mit digitalen Spuren umzugehen ist. Brodowski ist Experte für Strafrecht an der Universität des Saarlandes. Er sagt, die Strafprozessordnung regelt den Umgang mit den digitalen Beweismitteln unzureichend.
Die zentralen Normen aus diesem Bereich stammen aus dem Jahr 1877 und werden eher schlecht als recht in der praktischen Anwendung dann passend gemacht für Fragen der Digitalisierung.
Beispielgefällig, Paragraf 99 der Strafprozessordnung spricht noch von der Beschlagnahme von Postsendungen und Telegrammen. Teilweise wurde aber versucht, auf dieser Grundlage E-Mails zu beschlagnahmen. Dass Paragraphen nicht mit der Zeit gehen, mag theoretisch klingen. Aber es kann irgendwann jeden von uns betreffen. Die Strafprozessordnung regelt nämlich auch, unter welchen Voraussetzungen und wie der Staat einen Blick in teilweise intimste Sphären unseres Lebens werfen darf. Wer will da schon rechtliche Unsicherheiten haben? Aber genau die gibt es aufgrund des technischen Fortschritts, stellt Brodowski fest. Angenommen, Ermittler beschlagnahmen ein Smartphone. Was dürfen sie damit tun?
Eine Ermittlungspraxis, die von manchen Kriminalisten gerne genutzt wird oder genutzt werden würde, ist es zum Beispiel ein beschlagnahmtes Handy weiter zu betreiben, zu beobachten und zu schauen, gehen dort vielleicht neue Nachrichten ein.
Aber dürfen die Ermittler das?
Die Argumentation, die in diese Richtung vorgebracht wird, ist, das sei zulässig, man könne ja auch ein sonstiges Beweismittel, eine Axt, mit der ein Mörder das Opfer ermordet hat, mehrfach ansehen. Und deswegen sei es möglich, das mehrfach in Augenschein zu nehmen, selbst wenn es sich zwischenzeitlich verändern sollte, das Beweismittel.
Aber ein Smartphone ist eben keine Axt. Und so würde diese Praxis laut Dominik Brodowski dem Ziel der Beschlagnahmung widersprechen. Denn da gehe es darum, die Integrität und Verfügbarkeit eines Beweismittels für das weitere Strafverfahren zu gewährleisten. Doch so eindeutig ist das eben nicht geklärt. Eine andere offene Frage ist, darf man die Fingerabdrücke eines Beschuldigten nehmen, nur um damit dessen Smartphone zu entschlüsseln?
Ein Ansatz ist, das auf 81b StPO zu stützen.
Da steht, soweit es für die Zwecke der Durchführung des Strafverfahrens notwendig ist, dürfen Fingerabdrücke des Beschuldigten auch gegen seinen Willen aufgenommen werden.
Aber ich habe da so meine Zweifel, denn es ist auch noch eine gesetzliche Überschrift beim 81b zu beachten, und das sind erkennungsdienstliche Maßnahmen. Und es geht hier nicht um die erkennungsdienstliche Maßnahme, sondern es geht um einen durchaus tiefgreifenden Eingriff.
Das ist ein Beispiel für eine Rechtsnorm, die aus einer anderen Zeit stammt. Damals dienten Fingerabdrücke eben nur dazu, Personen zu identifizieren oder zu schauen, ob sie Spuren am Tatort hinterlassen haben. Heute sind sie der Schlüssel zu einem teilweise intimen, digitalen Spiegelbild unserer selbst. Wie weit darf der Staat da hineinschauen? Diese Frage stellt sich auch bei beschlagnahmten E-Mail-Postfächern.
So betonte der BGH, dass ein Komplettzugriff auf ein E-Mail-Postfach mit möglicherweise Tausenden von Nachrichten aus den letzten Jahren zu vermeiden ist. Das wäre unverhältnismäßig. Und deswegen hier die technisch durchaus schwierig umzusetzende Anforderung, dass Filterkriterien, Suchkriterien anzuwenden sind.
Der Ermittler sollte also nur die E-Mails anschauen, die für den Fall relevant sind. Doch wie das genau passieren soll, ist zumindest umstritten. All das, so Dominik Brodowski, müsste über neue Gesetze geklärt werden.
Überführt durch Einsen und Nullen Piotr Heller über die Fragen, wie Gerichte und Ermittler mit digitalen Spuren umgehen können. Impfstoffstudien zu SARS-CoV-2 brauchen eins: Zeit, ausreichend Zeit. 10 Impfstoffkandidaten befinden sich zwar schon in der entscheidenden Prüfphase 3, endgültige Daten zur Sicherheit und zur Wirksamkeit dürften allerdings erst in Monaten vorliegen. Die Gruppe One Day Sooner plant deshalb Human-Challenge-Versuche, bei denen gesunde Probanden absichtlich mit Covid-19 infiziert werden. Innovativ oder einfach nur gefährlich? Darüber habe ich heute Mittag mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth gesprochen und ihn zunächst gefragt, wie diese Human-Challenge-Studien eigentlich funktionieren.
Ja, bei den normalen Phase-3-Studien, da wird geimpft und dann wartet man einfach ab. Es braucht dann Zeit, oft viele Monate, bis sich zufällig genug Probanden mit SARS-CoV-2 angesteckt haben, um dann verlässlich zu sagen, ja, das passiert in der Kontrollgruppe viel häufiger, die Geimpften sind tatsächlich besser geschützt. Und bei diesen Human-Challenge-Studien, da nimmt man den Zufall aus dem Spiel. Deutlich weniger Probanden müssen dann geimpft werden. Und die werden dafür unter kontrollierten Bedingungen mit SARS-CoV-2 angesteckt. Und schon nach 2 Wochen ist dann klar, schaffen die es, mit ihrem per Impfung gestärkten Immunsystem mit dem Virus fertig zu werden? Ja oder nein? Schneller gibt's wirklich keine Antwort.
Das klingt erstmal überzeugend. Die Frage, wieso werden dann nicht mehr dieser Schnellstudien durchgeführt?
Also die gibt's durchaus, aber eigentlich bei Krankheiten, für die es auch eine gute Behandlung gibt. Beispiel Helicobacter. Barry Marshall war überzeugt, dass Magengeschwüre durch dieses Bakterium und nicht etwa durch Stress ausgelöst werden. Und er hat dann Helicobacter geschluckt, bekam erst ein Magengeschwür und später den Nobelpreis. Aber vorher hat er natürlich Antibiotika genommen. Die haben das Bakterium und das Magengeschwür beseitigt. Und so ein medizinischer Rettungsring, der existiert für Covid-19 nicht. Deshalb sagen viele Ethiker und nebenbei auch die meisten Pharmafirmen, das ist zu riskant. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Die hat schon im Juni gesagt, unter bestimmten Bedingungen sind Human Challenge Studien durchaus vorstellbar. Und es gibt eine Gruppe, One Day Sooner, die meint, das Risiko ist bei jungen, gesunden Probanden zu vertreten. Die erkranken schließlich meistens gar nicht. Zwar gibt es auch da schwere, sogar tödliche Verläufe, aber das Risiko ist zum Beispiel viel niedriger als bei einer Nierenspende, die erlaubt ist. Dabei muss man aber sagen, bei einer Nierenspende ist der Nutzen für den Empfänger der Niere ganz klar. Bei Impfstudien ist der Nutzen deutlich indirekter. Trotzdem, bei One Day Sooner haben sich mehr als 38.000 Menschen weltweit registriert, davon 2.000 aus Großbritannien.
Jetzt wird eine solche Human Challenge Studie tatsächlich konkret geplant. Wie soll sie ablaufen?
Ja, das Projekt wird vom Imperial College London geleitet. Das ist ganz seriös. Und die eigentliche Impfung und spätere Infizierung, die wird dann wohl bei hVIVO gemacht. Das ist ein Studiendienstleister, der Erfahrung mit solchen Human Challenge Studien hat, wenn auch normalerweise mit der Regeln, die man besser im Griff hat. Und die Studie, die verläuft dann in 2 Phasen. Erstens, die Probanden werden geimpft. Dann wartet man einen Monat, damit das Immunsystem Zeit hat zu reagieren. Und dann folgt dieser entscheidende Schritt, die gezielte Infektion mit SARS-CoV-2. Zur Sicherheit bleiben die Probanden dann bei hVIVO isoliert, damit sie auch niemand anders anstecken. entdecken können und wie gesagt innerhalb von 2 Wochen sollte dann feststellen, funktioniert der Schutz ja oder nein. Noch ist unklar, wann die Studie genehmigt wird. Vermutlich kann sie erst im Januar losgehen.
Nun gibt es bei Medikamentenstudien ja immer Risiken für die Studienteilnehmer. Kürzlich wurde die große Impfstudie von AstraZeneca unterbrochen, weil bei einer Person eine Entzündung des Rückenmarks auftrat. Wie würde man bei dieser Human Challenge-Studie mit solchen Problemen umgehen?
Also erstmal bei diesen großen Studien mit zehntausenden Teilnehmern, da ist es praktisch unvermeidlich, dass vereinzelt zufällig schwere Symptome auftreten. Und die Behörden untersuchen das dann ganz genau. In Großbritannien, Brasilien und Südafrika sind sie zum Schluss gekommen, dass der Vorfall nichts mit der Impfung zu tun hatte. Dort läuft diese Studie inzwischen weiter. Die USA prüfen noch. Bei einer Human Challenge Studie, da nehmen ja nur ganz wenige Personen teil. Da ist so ein zufälliges Problem eher unwahrscheinlich. Die Probanden werden auch nach der Impfung gut überwacht. Wenn der Prüfimpfstoff schon in der Phase 1 Studie war, dann sollten eigentlich keine Schwierigkeiten auftreten. Wenn er aber zum allerersten Mal Menschen gegeben wird, dann würde man erst nur eine einzelne Person impfen, abwarten, ob sich nichts passiert und dann kommen erst die Nächsten dran. Das ist inzwischen Standard. Bisher wurden alle Covid-19-Impfstoffe gut vertragen, haben nur die erwartete Reaktion des Immunsystems ausgelöst, Schmerzen an der Einstichstelle, Fieber und so weiter. Aber das ist ja nur der erste Teil dieser Human Challenge Studie. Dann werden die Personen ja auch noch mit SARS-CoV-2 infiziert und da werden sie ständig überwacht. Und wenn sie dann Symptome entwickeln, dann sind Ärzte direkt da, die versuchen gegenzusteuern, etwa mit Remdesivir. Besser kann man sowas kaum organisieren, aber es bleibt natürlich ein Restrisiko und deshalb bekommen diese Probanden wahrscheinlich auch eine höhere Entschädigung als die sonst üblichen 3.750 Pfund.
Geht denn so ein Impfstoff dann direkt nach und aus dieser Human Challenge Studie in die Zulassung über?
Nee, da muss man ganz klar sagen, eine solche Studie kann nicht zur Zulassung führen und zwar aus 2 Gründen. Erstens, was die Wirkung betrifft. Da wird ja nur geprüft, ob eine verlässliche Immunantwort bei jungen, gesunden Menschen gegen einen ganz bestimmten Virenstamm ausgelöst wird. In der Praxis brauchen aber ganz verschiedene Personen den Schutz, auch die Alten mit einem schwachen Immunsystem und zwar gegen all die unterschiedlichen Virenvarianten, die im Umlauf sind. Zweitens, das ist ja eine ganz kleine Studie. Um einen einigermaßen verlässlichen Überblick über die Nebenwirkungen eines Impfstoffs zu bekommen, da muss man den wirklich Tausenden von Leuten geben. Also eine Human Challenge Studie, die ersetzt keine Phase 3 Studie. In England wird es um was anderes gehen. Es gibt ja weltweit weit über 100 Impfstoffkandidaten, die können unmöglich alle in Phase 3 Studien geprüft werden, da muss man auswählen. Und da könnte so eine Human Challenge Studie die Sache tatsächlich beschleunigen. Sie zeigt, funktioniert dieser Impfstoffkandidat unter idealen Bedingungen? Und wenn die Antwort lautet nein, dann muss man da überhaupt keine Ressourcen mehr investieren. Lautet sie ja, dann kann man über eine Phase 3 Studie nachdenken. Aber nochmal, die Studie in London beginnt erst im Januar. Derzeit laufen schon 10 Phase 3 Studien. Hoffen wir mal, dass die positive Ergebnisse vorliegen können, bevor die Human Challenge Studie in London überhaupt losgeht.
Gezielte Ansteckung. Der Wissenschaftsjournalist Volkert Wildermuth über Human Challenge Studien bei der Entwicklung von Impfstoffen gegen Covid-19. Biologische Invasoren, also Tiere und Pflanzen, die sich außerhalb ihrer angestammten Gebiete verbreiten, haben in den letzten 100 Jahren zugenommen. Was aktuell fehlt, sind allerdings wissenschaftlich basierte Daten, wie sich die Zahl gebietsfremder Arten weltweit entwickeln wird. Jetzt haben Biodiversitätsexperten eine Prognose bis zum Jahr 2050 erarbeitet. Volker Mrazek mit den Details.
Wenn der Welthandel weiter wächst wie vor der Corona-Krise und mit ihm der Ferntransport von Gütern per Schiff, Flugzeug und Lkw, dann wird auch die Verschleppung von Tier- und Pflanzenarten weiter kräftig steigen. Das ist das Fazit der neuen Studie, die jetzt in der Fachzeitschrift Global Change Biology erscheint. Sie liefert erstmals eine Prognose der Invasion gebietsfremder Arten bis zum Jahr 2050 und das für sämtliche Erdteile außer der Antarktis.
Wir liefern hier zum ersten Mal wirkliche Zahlen. Also wie verhalten sich die Trends?
Forscher aus 11 Ländern haben an der Studie über die Aliens in Flora und Fauna mitgewirkt, wie sie auch genannt werden. Hauptautor ist der deutsche Ökologe Hanno Sebens aus dem Senckenberg-Forschungszentrum für Biodiversität und Klima in Frankfurt am Main.
Die Kernaussage ist ganz klar, wir können deutlich mehr Arten erwarten. Insgesamt gehen wir davon aus, dass sich die Anzahl an Arten um 36% erhöht. Und eine weitere Aussage ist, dass wir die stärksten Anstiege eigentlich immer für Europa feststellen.
Hier soll die Zahl eingeschleppter Tier- und Pflanzenarten sogar um 64% steigen, verglichen mit 2005. Bis zur Jahrhundertmitte könnten demnach rund 2500 zusätzliche Alien-Arten in Europa eintreffen. Das wären im Schnitt 55 pro Jahr.
Die höchsten Zunahmen generell würden wir bei Wirbellosen, vor allen Dingen bei den Insekten, erwarten. Auch bei den Weichtieren und bei den Krustazeen, das sind die Krebstiere. Das sind alles Arten, die direkt durch Handel transportiert werden und eingeführt werden. Also eine Muschel zum Beispiel setzt sich an den Schiffsrumpf, Krebse werden im Ballastwasser transportiert, Insekten und Spinnen werden in Containern transportiert.
Auch unter Fischen, Vögeln und Gefäßpflanzen werden Verschleppungen kontinuierlich weiter zunehmen, wie die Forscher prognostizieren. Bei Säugetieren dagegen sei nur ein geringer Anstieg zu erwarten, sagt Hanno Sebens. Bei ihnen seien schon in den letzten Jahrzehnten wirksame Gegenmaßnahmen ergriffen worden.
Was die Ausbreitung von Säugetieren eben verlangsamte. Die anderen haben freie Fahrt, weil da viele einfach nicht reglementiert werden. Die kommen häufig unbeabsichtigt durch den Transport und werden gerade in Europa eigentlich kaum kontrolliert.
Genau darin sieht der Ökologe einen der wesentlichen Gründe, warum Europa das größte Einfallstor für Aliens zu sein scheint. Exotische Insekten zum Beispiel werden als blinde Passagiere in Blumenerde oder Verpackungsholz eingeschleppt. Strenger kontrolliert werde bisher aber nur das Ballastwasser von Schiffen.
Ähnliches würde man sich dann eben auch für andere Transportarten wünschen. Nordamerika oder auch Japan oder Australien, Neuseeland, die sind da sehr viel strenger im Umgang mit eingeführten Gütern. Also wenn man das vergleicht mit zum Beispiel Nordamerika, die haben eine eigene Behörde, die dafür dann zuständig ist und die haben sehr viele von diesen Border Inspectors, die halt wirklich gezielt danach suchen und auch entsprechend ausgebildet sind.
Für die neue Studie entwickelte Sebens ein spezielles Computermodell und eichte es zunächst an der Vergangenheit, wie man sagen könnte. Es musste zunächst einmal die Arteninvasionen der letzten 100 Jahre hinreichend gut abbilden. Erst danach starteten die Forscher ihre Prognose bis zum Jahr 2050. Dabei folgten sie einem Business-as-usual-Szenario, sprich Handelsbeziehungen und globale Lieferketten wachsen weiter so stark wie bisher.
Viele dieser Ausbreitungen kommen dadurch zustande, dass wir eben viel mehr reisen und viel mehr Handel treiben. Natürlich kann sich aber auch da was ändern. Jetzt sehen wir zum Beispiel in der Zeit der Pandemie, dass sich der Handel halt sehr stark verändert oder auch sehr stark einbrechen kann. Es können auch eben Regulierungen geschaffen werden, um halt diese Ausbreitung ein bisschen einzudämmen.
Das sei auch nötig, denn unter den importierten Arten gäbe es immer wieder welche, die hohe Schäden in der Land- und Forstwirtschaft verursachten. Als Beispiele nennt Sebens die Kirschessigfliege im Obstbau und den asiatischen Laubholzbockkäfer, der Bäume morsch werden lässt.
Das beläuft sich auf mehrere Milliarden pro Jahr, die es die EU kostet.
Europa müsse auch deshalb mehr tun, weil viele der Aliens eine Bedrohung für einheimische Arten seien, sagt Tim Blackburn, Professor für Invasionsbiologie am University College in London und einer der weiteren Studienautoren.
Bei den meisten Arten, die in den letzten 500 Jahren ausgestorben sind, waren Aliens zumindest mitbeteiligt. Sie können auch Krankheiten verursachen, wie etwa die asiatische Tigermücke, die sich inzwischen in Südeuropa etabliert hat. Wir sollten wirklich stärker über Biosicherheit und Maßnahmen nachdenken, die die Einschleppung solcher Arten verhindern.
In der Studie wurden übrigens nur invasive Arten berücksichtigt, bei denen man weiß, wann sie genau in der Fremde auftauchten. Bei vielen Aliens sei das aber nicht klar, sagt Hanno Sebens. Außerdem bleibt so manche Invasion unentdeckt. Deshalb ist das wahre Ausmaß der Verschleppungen auf jeden Fall noch größer.
Man kann gut davon ausgehen, dass es ein Drittel mehr Arten sind, als wir hier an Daten wirklich vorliegen haben.
Die Aliens kommen. Die Zahl neu eingeschleppter Tier- und Pflanzenarten könnte, so berichtet Volker Mrasek, bis zum Jahr 2050 um fast zwei Drittel steigen. Weitere Informationen aus der Wissenschaft nun jetzt kurz und kompakt von und mit Lennart Pyritz.
Der erste als geheilt geltende HIV-Patient ist gestorben. Timothy Ray Brown hatte als sogenannter Berliner Patient für Aufsehen gesorgt. 1995 wurde bei ihm HIV diagnostiziert. Als er 2006 auch noch an Leukämie erkrankte, benötigte er eine Stammzelltransplantation. Ärzte der Berliner Charité fanden einen Spender, dem der sogenannte CCR5-Rezeptor fehlte, ein Einfallstor, durch das HIV in viele Körperzellen eindringt. Der Eingriff gelang und seitdem war der Erreger bei Brown nicht mehr nachweisbar. Vor einigen Jahren war allerdings der Blutkrebs zurückgekehrt, daran ist Brown jetzt im Alter von 54 Jahren gestorben, wie die internationale AIDS-Gesellschaft mitgeteilt hat. Die Hirnaktivität könnte schon im Voraus verraten, wie Menschen das Verhalten eines Roboters interpretieren, berichtet ein Team im Fachjournal Science Robotics. Die Forschenden hatten Hirnwellensignale von gut 50 Menschen im Ruhezustand analysiert. Später bewerteten die Probanden dann Szenen, in denen ein humanoider Roboter des Typs iCup unterschiedliche Aktionen durchführte, zum Beispiel mit einem Menschen Karten spielte. Die Studie zeigt, zwischen Probanden, die die Aktionen des Roboters als beabsichtigt wahrnahmen, und solchen, die glaubten, der Roboter folge nur seiner Programmierung, unterschied sich die elektrische Aktivität im Gehirn auch im Ruhezustand auf charakteristische Weise. Die Ergebnisse könnten Anhaltspunkte geben, warum Menschen unterschiedlich auf Roboter reagieren. Sie könnten auch helfen, das Roboterdesign so anzupassen, dass sie besser akzeptiert würden, heißt es in einem Begleitartikel. Das neue Coronavirus tritt in vielen Albträumen auf, wie Untersuchungen zu mehr als 800 Personen während des pandemiebedingten Lockdowns in Finnland zeigen. Mithilfe künstlicher Intelligenz hat ein Forschungsteam den Inhalt von deren Träumen analysiert. In mehr als der Hälfte der schlechten Träume spielte dabei SARS-CoV-2 eine Rolle. Das Träumen unter extremen Umständen könnte gemeinsame visuelle Bilder und Erinnerungen offenbaren, so eine Studienautorin. So könnten Träume auf eine Form der gemeinsamen Gedankenwelt von Individuen hinweisen. Die Studie ist im Fachmagazin Frontiers in Psychology erschienen. Die Studie zeigte darüber hinaus, Personen, die von besonders viel Stress berichteten, hatten auch mehr pandemiespezifische Träume. Die afrikanische Schweinepest breitet sich in Brandenburg aus. In 37 Fällen lag der Fundort im aktuellen Kerngebiet. Gestern hat das Friedrich-Löffler-Institut einen weiteren Fall außerhalb dieses Gebiets bestätigt. Das Tier war bei Bleien im Landkreis Märkisch-Oderland erlegt worden, einen Kilometer von der Grenze zu Polen entfernt. Damit wurden insgesamt 38 Fälle von Schweinepest bei Wildschweinen nachgewiesen. Um den neuen Fundort wurde eine Gefahrenzone mit einem Radius von rund 15 Kilometern eingerichtet, in dem Beschränkungen gelten. Dazu zählt ein Jagdverbot, die Suche nach toten Wildschweinen und eine vorläufige Beschränkung der Nutzung für Landwirtschaft und Forst. Ob das Tier aus Polen kam oder ob das Virus über Lebensmittel oder andere Gegenstände übertragen wurde, ist bisher offen. Die Umweltstiftung WWF und der Verband der Zoologischen Gärten wollen den kommerziellen Handel mit Tigern in der EU verbieten. Der WWF hat dazu einen Bericht im Leipziger Zoo vorgestellt. Demnach ist auch Europa ein Drehkreuz des internationalen Tigerhandels. Länder wie Belgien, Deutschland, Frankreich oder Italien zählten zu den 30 größten Exporteuren und Importeuren von Tigern weltweit. Nach WWF-Angaben ist es in der EU gestattet, Tiger zu kommerziellen Zwecken in Drittländer zu exportieren. Dem Report zufolge sind zwischen 2013 und 2017 von etwa 190 exportierten lebenden Exemplaren mehr als 40 zu solchen Zwecken gehandelt worden, zum Beispiel der Zucht bei Privatpersonen. Viele Beschäftigte von Pflegeheimen leiden nach der ersten Corona-Welle unter Angststörungen. Das zeigt zumindest eine Studie für Norditalien. Ein Forschungsteam hatte mehr als 1000 Mitarbeitende von Alten- und Pflegeheimen anonym zu deren Stress- und Angsterfahrungen nach Monaten der Pflege von Corona-kranken Bewohnern befragt. Mehr als 40% haben demnach Symptome, die den Grenzwert für die Einstufung einer Angststörung oder einer posttraumatischen Belastungsstörung überschritten. Die Studie ist im Fachjournal Royal Society Open Science erschienen.
Und das waren unsere Meldungen aus der Wissenschaft heute von und mit Lennart Pyritz.
Sternzeit. 1. Oktober. Venus schrammt an Regulus vorbei. Ab etwa 4 Uhr früh zeigen sich am Osthimmel die strahlend helle Venus und Regulus, der Hauptstern im Löwen. Morgen früh steht der Stern etwas links unterhalb des Planeten. Samstag früh ist die Venus schon an Regulus vorbeigewandert und er steht ganz dicht über ihr. Weil der Glanz der Venus so stark ist, kann ein kleines Fernglas hilfreich sein, um den Stern in ihrer Nähe zu erkennen. Auch wenn Regulus zu den hellsten Sternen am Himmel gehört. Der Abstand beträgt übermorgen früh nicht einmal einen halben Vollmonddurchmesser. Im Laufe der nächsten Wochen eilt Venus durch den Löwen und entfernt sich schnell von Regulus. Unser Nachbarplanet legt von Tag zu Tag mehr als 2 Vollmonddurchmesser am Himmel zurück. Durch einen kosmischen Zufall wiederholt sich die gegenseitige Stellung von Venus und Erde in einem 8-jährigen Rhythmus. In genau 8 Jahren, Anfang Oktober 2028, steht Venus also wieder dicht bei Regulus. Ebenso 8 Jahre darauf und so weiter. Die Entfernung zwischen den beiden wird derzeit von Mal zu Mal etwas geringer. Bei der dritten Wiederholung der morgigen Begegnung läuft die Venus schließlich genau vor Regulus entlang. Dann bedeckt der Planet den Stern für gut 5 Minuten. Das ist am 1. Oktober 2044 der Fall, Allerdings stehen sie im entscheidenden Moment in Europa noch weit unter dem Horizont, sodass bei uns die Bedeckung nicht zu sehen sein wird. Dagegen ist gut zu beobachten, wie morgen und übermorgen früh die Venus knapp an Regulus vorbeischrammt.
Wirtschaft und Gesellschaft wirft schon mal einen Blick auf die Wintersaison und darauf, wie sich die Skiorte in Österreich vorbereiten. Das alles 17:05 Uhr. Und das war Forschung aktuell. Am Mikrofon heute Uli Blumenthal.